Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, heute ist der 21.11. Hallo aus dem tief verschneiten Kiel. Hallo in die Runde, Carsten und Miku, ihr seid online.
Jawohl, grüß euch.
Wir sind mit den neuesten Neuigkeiten von der Vendée-Globe wieder am Start. Ich muss vorher Abbitte leisten. Ich habe in einem vorherigen Podcast gesagt, dass man 299 Euro ausgeben muss, um alles zu haben bei dieser virtuellen Regatta. Mhm. Hat mich ein aufmerksamer Hörer, hat uns heute auf Segelreporter darauf hingewiesen, dass das gar nicht stimmt. Stimmt auch nicht, man kann ein Fullpack kaufen für 29,99. Allerdings bin ich auf diese 299 gekommen, weil das ist der größte Beutel an Coins, den man kaufen kann. Ah. Und mit diesem Fullpack Vendée-Globe hat man immer noch nicht alle Funktionen. Also vermutlich, also man, sagen wir es mal so, man kann echt Geld loswerden dabei. Okay. Also meine Abbitte ist da.
Ja. Hm. Normal war das für mich eigentlich immer Vorbehalt, diese Rubrik, oder?
Ja, ich kann dich aber trotzdem ein bisschen schmallippiger werden lassen. Wie läuft's denn bei dir bei der virtuellen Vendée?
Ach, jetzt geht das wieder los.
Okay, ja, damit haben wir das auch abgehabt. Carsten ist noch nicht dabei. Carsten, dann fang noch mit was anderem an, und zwar Situation bei der Vendée in echt.
Ja, mega, mega spannend. Ich habe gestern Abend noch relativ spät nochmal auf den Tracker geguckt, wie viele von uns wahrscheinlich auch. Ich hatte, glaube ich, den 19 Uhr Tracker nochmal bezogen, quasi gecheckt, wie es denn im Grunde aussah. Und das sah ehrlich gesagt sehr, sehr mühsam aus für die West-Option. Also so bin ich quasi ins Bett gegangen. Da zeigte das der Bug von Thomas Rouillon, der weit westlich die ganze Zeit sehr hartnäckig diese West-Option gefahren ist und schon ganz früh ja auch immer von Westen halt kam. Zeigte halt Richtung Brasilien, und also das ist eigentlich die falsche Richtung, zumindest sehr nach Osten. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass sie da gerade rumtreiben. Der Boris hat ja auch erzählt, in der einen Nacht, da trieb er sogar rückwärts, und auf dem Tracker sieht das dann immer so aus, oh Gott, da dreht alles hin und her. Und es schien so, als würde der Pack, also das Hauptfeld dieser 12 Boote, die ja da um die Führungsspitze kämpfen, wirklich östlich vorbeiziehen. Aber ja, heute Morgen 7 Uhr macht man den Tracker wieder auf. Thomas Rouillon ist voll durchgefahren, also auf der Westseite. Ich glaube, das könnte schon fast der Stand sein, mit dem wir uns in den nächsten Tagen, ja vielleicht sogar in der nächsten Woche beschäftigen, dass er segelt jetzt gerade am Morgen 14 Knoten, während sein Teamgefährte Sam Goodchild, ja, der wird ja auch schon wieder schnell gemessen mit 11 Knoten, 10 Knoten, aber der ist jetzt doch deutlich zurückgefallen. Und liegt, nachdem er einen Vorsprung hatte, jetzt ja glaube ich 10 Meilen hinter, was jetzt natürlich nicht deutlich ist, aber es kann sich natürlich alles verstärken, weil die jetzt halt in diesen Südostpassat gehen. Also der Wind kommt von relativ spitz, und dann hast du natürlich auf dem Weg, werden die Boote alle diese Banane an der Küste von Brasilien entlangfahren, aber sind eben im frischen Wind. Und Thomas kann dann so eine wunderschöne Banane wirklich eng an der brasilianischen Küste vorbei bis dann nach unten nach Kapstadt fahren. Also der scheint jetzt quasi durch, aber okay, das traut man sich hier auch nicht zu sagen. Das kann sich dann doch nochmal anders entwickeln, aber im Moment sieht das im Grunde so aus, als will ich als einziger von diesem Pack, also hat er doch einen deutlichen Abstand nach Westen dann gehabt, ist er wirklich durchgekommen, offenbar. Nochmal abwarten, 11 Uhr, vielleicht sieht es nachher wieder ganz anders aus. Direkt dahinter, also auf dieser, in seinem Kielwasserfass, ist Piper da sehr bemerkenswert unterwegs, und ich Und dahinter, und das hat man auch gesehen, gestern sah es noch so aus, als fand ich ganz witzig auf dem Tracker, weil Rouillon quasi, wie ich eben schon sagte, Richtung Osten abzudrehen schien. Dann drehte der Bug von Boris quasi, nein, jetzt fahre ich Quatsch, nach Richtung Westen, und Boris Bug drehte dann genau in die andere Richtung. Und das, ich glaube, man hat sich das so vorzustellen, naja, ich bin ja immer bei meiner Baggerloch-Segelei, die war von früher, oder die ich noch kenne, und gerade auch auf der Alster, wo man wirklich so Böenfelder sieht, und die sehen ja schon, naja, die haben jetzt ihre, die Gegner, die sehen sich auf dem Tracker ja selber und können teilweise abschätzen, was vor ihnen passiert, und dann versucht man so halt außen rum zu fahren. Nun ist er nicht gerade in AIS-Tracker Nähe, aber er kann schon so ein bisschen gucken, was die vorderen Boote halt machen, und dann versucht man was Gegenteiliges zu machen, wenn eben vorne Flaute herrscht, dass man außen rum fährt. Das schien so zu sein. Jetzt sieht es genau andersrum aus. Boris hat sich auch auf diese westlichere Option quasi auf den Weg gemacht, so scheint es. Und naja, und das ist ja unsere ganze Hoffnung, dass diese Flotte vorne da so ein bisschen einparkt und er außen rum fährt. Genau eben wie Piper das zu tun scheint. Aber die sind wirklich noch mittendrin. Da ist überhaupt noch nichts gesagt, ob das Thema wirklich ausgeht. Aber das ist so ein bisschen die Hoffnung. Der ist ja mit 260 Meilen Rückstand da in die Doldrums reingefahren. Jetzt sind es gerade 100 Meilen. Ob das jetzt real ist, ist natürlich klar. Vorne parken die und er kommt an der Seite vorbei. Naja, aber der Rest liegt da wirklich noch eng aufeinander, und da muss sich dann abzeichnen, wer vorne durchfährt. Ja, mega spannende Situation.
Carsten, ich habe, als wir vorgestern waren, wir ja alle zusammen in der Pressekonferenz mit Boris, wo man ja auch nochmal deutlich hört und man das ja auch in diesem Tracker und in den Positionsverschiebungen sieht, dass es gerade irgendwie die letzten Tage echt so eine Art Lotteriespiel war, wo du gerade Alster sagst. Ich fand es sehr lustig, weil ich während er erzählte, wie das so, wurde auch gefragt, so, ja, wie kann denn das sein, dass irgendwie die in Genf geborene Schweizerin Justine Metro neben dir segelt und auf einmal ist die weg. Also das geht ja irgendwie nicht. Und er sagt, doch, das ist, dann habe ich eine Wolke über mich, ich bremse, und dann macht die in der Zeit 10 Seemeilen gut, und dann geht's noch zweimal so und dann ist sie weg. Und ich musste wirklich denken an meine ersten Erfahrungen mit einer Jolle, als ich irgendwie mir das Einhandsegeln selber beibringen wollte oder so mal alleine segeln wollte auf der Alster. Da hatte ich wirklich, auch wenn das echt spackig ist, aber da hatte ich Besuch an Bord, auch noch von einer Frau. Und wollte natürlich beeindrucken mit meinem alten Konger. Und dann stand ich wirklich auf der Stelle, es passierte nichts, und wirklich 30 Meter neben mir zog einer mit Schrick in den Schoten, ja, mit seinem Konger, auch mit einer Frau drauf, an mir vorbei. Und ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Und die meinte so, kannst du eigentlich segeln? So 10 Minuten später zog ich wieder an ihm vorbei. Das hörte sich wirklich genauso an wie, ja, Alstersegeln, ne?
Ja, das ist auch die Szene, wo ich immer von spreche, wenn ich so Sache so früher sehe. Wie gesagt, ich komme ja eigentlich Duisburger Sechsseenplatte. So sind wir ja aufgewachsen auf den, wird in Nordrhein-Westfalen gesegelt, auf Binnenrevieren natürlich, wo man natürlich mit anderen Windbedingungen immer zurechtkommen muss. Und das ist ja immer das alte Spiel. Man sagt, ja, da hat er Glück gehabt und der hat da irgendwie Pech gehabt. Man kann natürlich so ein bisschen sehen, und Glück und Pech spielen auch eine Rolle, aber im Endeffekt sind dann doch immer die gleichen Leute wieder vorne. Aber so stelle ich mir das vor. Ich bin ja nun auch noch nicht in den Doldrums gesegelt, und man hört ja Boris zu und auch den anderen, was sie erzählen. Man versucht sich da so reinzuversetzen und denkt, ja, das ist ja eigentlich was ganz anderes. Aber ich glaube, oder inzwischen bin ich sehr sicher, dass es tatsächlich ähnlich ist, dass man es vergleichen kann, zumindest psychologisch. Ne? Also vielleicht kannst du auf der Alster dann noch ein bisschen mehr, zumindest tagsüber, mehr sehen, was da auf einen zukommt. Und das ist ja nun auch das Spiel, dass man quasi, naja, Böenstriche vielleicht erkennt, antizipiert. Wenn man sich das jetzt auf so einem Imoca vorstellt, die können, besonders in der Nacht kannst du natürlich wenig sehen, aber die haben ja ihre Instrumente, und davon sprach Boris ja auch, wie gesagt, Satellitenbild, Radar, da kann man manchmal so sehen, er spricht ja immer von diesen Wolken, die da einen einbremsen. Wenn man auf der falschen Seite ist oder sogar drunter ist, dann bleibt man irgendwie einfach stehen, und die anderen sind 10 Meilen oder 5 Meilen neben einem und fahren einfach halt durch. Ne? Aber es geht, glaube ich, um dieses antizipieren und einschätzen, aber manchmal hat man einfach eben auch nur Pech und das nimmt ein Regatta-Segler, zumindest auch ein Profi, nicht gerne in den Mund, dieses Wort Glück und Pech, weil es sagt natürlich auch, wenn man nachher gut ist, dann heißt es, ja, da hat man Glück gehabt. Es sind am Ende doch viel oder meistens die Guten vorne, also die das auch vorher schon mal bestätigt haben. Trotzdem gibt es eben diese Phasen und das spielt einfach eine Rolle in unserem Sport.
Ja, immer Glück ist Können, ne?
Richtig, richtig, muss man so sagen. Aber wie du sagst, ich meine, das war ja wirklich, ich fand es auch in der PK hat das ja beschrieben, also diese Situation, wie sowas passiert. Er ist ja nun auch gefahren, hat ja richtig gut aufgeholt, hat Gas gegeben, war so schnell wie die anderen und dann in der Nacht und guckt er nochmal, ja, komplett dunkel und plötzlich, ihr steht da, die Segel schlagen back und das ist natürlich auch wie auf der Alster. Du kannst ja manchmal, auch wenn du mit einer Jolle segelst, plötzlich zack, drückst dir das Segel von Lee quasi rein und man, es gibt ja auch öfter, dass man dann auch nach Luft kentert auf einer Jolle, also weil es einfach ein komplett anderes Windfeld quasi ist, das so von so ein Druckpaket, das von oben, sage ich immer, runterfällt, dass man manchmal auch bei blauem Himmel nicht erkennt. Ja, und bei ihm war das jetzt so, sagt ja, plötzlich stehen die Segel back, schlagen und dann steht er da 4 Stunden. Also das kann man sich schwer vorstellen. Er hat auch danach nochmal geguckt. Also erst hat er es auf dem Satellitenbild nicht gesehen, auf dem Radarbild. Und dann, als er dann drin lag in der Flaute, hat er auch geguckt, ob, das muss man doch normalerweise sehen. Aber dieses Phänomen war eben so klein, dass es, so hat er es interpretiert, dass man es eben gar nicht erkennen konnte. War auch kein Regen drin, weil mit Regen kannst du es dann eben auch am Radar sehen. Aber ja, und dann liegst du da erstmal. Und wenn du erstmal liegst, dann kannst du auch nicht sagen, okay, jetzt luf ich ein bisschen an oder falle ich ein bisschen ab. Sondern er sagte, um halt rauszukommen, wenn du keinen Speed hast, dann hast du keinen Speed und hast auch keine Reaktionsmöglichkeit. Und er lag dann einfach und dann musst du erstmal warten. Das ja brutal.
Das bedeutet ja auch, also wir haben jetzt ja die Hälfte der Hörer verloren, weil wir über die Alster gesprochen haben und die haben die Vendée erwartet. Aber man muss ja sagen, wenn man das mit der Alster vergleicht, wenn die Segel back stehen auf so einer Karre, das ist ja jetzt eine andere Nummer als auf dem Konger oder auf dem Contender, ne? Also ich meine, der hat ja auch erzählt, die müssen ja immer richtig ackern. Es ist ja so eine Halse und so Segel rüber und Segel wird es ja auch in einem anderen Video, da kommen wir gleich noch drauf. Erzählt, wie oft er dann auch die Segeln wechseln muss und sowas. Das ist ja immer mit richtig Arbeit verbunden, die dann wenig Ertrag bringt teilweise, ne?
Ja, genau, aber das ist jetzt natürlich dann auch die Folge daraus. Also so wie ich es verstanden habe, steht das jetzt einfach Bug und es druckt dann von der anderen Seite. Es ist ja einfach nichts. Also es steht dann einfach, klar, es steht Bug und dann hast du erstmal komplette Flaute. Und dann ist ja die harte Arbeit. Deshalb denkt man, oh, wenn Flaute ist, dann kann man ja die Füße hochlegen erstmal und eine Runde pennen und warten, bis der Wind wieder da ist. Dann beginnt ja genau, wie du sagst, die harte Arbeit und die fangen ja dann an, dann versuchst du jeden Windhauch irgendwie auszunutzen, so ein bisschen, um natürlich aus diesem Mist da halt rauszukommen. Und dann, ja, wenn der Wind, wie gesagt, um 180 Grad dreht, er sagt ja auch teilweise, wäre er sogar mal zurückgefahren, zurückgetrieben, 180 Grad hat sich das Schiff gedreht, dann kannst du ja auch nicht wie auf einer Jolle, kannst ja nochmal so ein bisschen pumpen oder irgendwas machen bei so einem großen 60 Fußer, da kannst du einfach mal gar nichts machen. Aber du musst ständig halt trimmen, das Segel dann da, ja auch Fock, Backbordschoten, Steuerbordschoten auf der anderen Seite und um überhaupt den bisschen Windhauch, der sich dann ja um einen rumwirbelt, dann auch irgendwie auszunutzen, um ein bisschen Fahrt aufzubauen. Das ist eigentlich die harte Arbeit. Es ist nicht harte Arbeit im Sinne von großen Kräften und viel Kurbeln, sondern einfach alles zu
viel
gucken,
Getüdel.
Was da ist.
Viel genau. Getüdel, ja klar.
Genau, das ist das Thema.
Wie, bevor wir zum Leiter der Schadensabteilung kommen, wie kannst du eine Prognose abgeben, wie es in 2 Tagen aussieht?
Naja, es sieht tatsächlich, das hat er ja im Grunde auch schon gesagt, er hat gesagt, oh, es in einem letzten Post oder in einem letzten Zitat, da sagte er auch, das sieht wunderschön aus, wir haben wahrscheinlich so extrem viel Glück, wir haben Bedingungen, wo Jules Verne Rekorde gestartet werden, also wenn die mit den großen Trimaran fahren, starten zu so Rekordversuchen, dann gibt's ja immer so Wetterfenster oder wo die dann auf Standby sind, dann sucht der Wetterrouter nach einem Wetterfenster, wo es denn die Möglichkeit gibt, auch so einen Rekord zu schaffen. Und das sei der Fall, sagt Boris, tatsächlich aber bezogen dann auf die Situation nach den Doldrums, weil das sieht nach Highspeed-Segeln aus, fast bis runter nach Kapstadt, so sind die Prognosen. Wir erinnern uns vielleicht beim letzten Vendée Globe, da gab es ja dieses St. Helena hoch, das ja dann da unten vor dem Südafrika quasi lag, und da ist ja dann John Le Cam auf der anderen Seite durchgefahren und die anderen sind unten rum und es hat ganz viel ausgepackt, da gab es viel Topfschlag. Das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Die schlagen den Bogen unten rum wirklich sehr nah an der Südamerika vorbei und machen unten dann im Southern Ocean, wenn sie dann unten ankommen, dann kommen die Tiefdruckgebiete von Westen und dann wird da hingeballert. Also das hat Boris skizziert, dieses Thema, und so nach dem Motto, er freut sich quasi drauf. Aber natürlich wird er nicht der Erste sein, der diesen Wind erwischt, und muss gucken, dass er ja da aber irgendwie dran bleibt, und dann wird geballert, ne? Dann werden Rekorde wahrscheinlich nochmal fallen, das sagen viele, wenn der gerade am Anfang, weil im Atlantik jetzt auch die Welle nicht so hoch ist, auch bei 15 Knoten Wind fahren die ja an die 30 Knoten da oder teilweise, oder
wenn es auch 20 natürlich hochgeht. Wir hatten vorm Äquator schon zweimal den neuen Sweet-Rekord, ne? Das ist total irre.
Ja, völlig
irre. Also da weiß man, was da noch kommen mag.
Genau, aber das ist natürlich jetzt am Anfang, wird das noch nicht so sein, weil der Südostpassat relativ spitz ist. Der kommt also auf die Nase und nicht eher so, ja, wissen wir alle, Backstartbrise. Also der Winkel ist wichtig. Backstartbrise ist dann positiv, also ein bisschen weiter, so schräg von hinten. Jetzt kommt es eher so ein bisschen von vorne. Da müssen wir gucken, dass sie gerade noch an der Brasilien vorbeikamen. Aber sobald sie dann an der Ecke vorbei sind, kommt, wird der Wind eben ein bisschen rauer. Der dreht also nach links und dadurch können sie dann ein bisschen anluven und dann kommen die hohen Geschwindigkeiten zustande und mal gucken.
Kommen wir mal zur Schadensabteilung. Der Leiter der Schadensabteilung hat ja einen neuen Mitarbeiter, der wird nachher noch was sagen, aber erstmal im Miku, wie sieht's denn an der Versicherungsfront aus?
Naja, Versicherungsfront weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie es da aussieht, aber es ist in jedem Fall mal ganz anders als bei euch auf der Alster. Also die können ja nicht einfach so mal schnell an Land rübersegeln, wenn sie irgendein Problem haben und sich dann da von irgendwelchen Leuten die Ersatzteile rüberreichen lassen, sondern sie müssen ja alles selbst erledigen. Und apropos selbst erledigen, also einige Sachen sind tatsächlich mittlerweile erledigt. Ich hatte das beim letzten Mal schon kurz erwähnt, dass Georg Soudé, unser Huhnsegler, der normalerweise mit Monique ja immer unterwegs gewesen ist früher, auf seiner Weltumsegelung. Georg Soudé hat kurz präzisiert, dass sein Spi, als der ihm runtergekommen ist, tatsächlich sogar unterm Kiel war. Und der musste tauchen, um den Spi vom Kiel tatsächlich zu befreien, hat ihn dann auch tatsächlich hochgezogen bekommen, war kaputt, der Spi, hat ihn aber mittlerweile repariert und segelt jetzt letztendlich ist wieder im Rennen sozusagen, wenn auch nur auf Platz 30, aber er ist im Pack, im hinteren Pack dabei, und von dem werden wir noch einiges hören. Also das mit hoher Sicherheit. Horror. Ja, das ist allerdings Horror, glaube ich auch,
Dazu muss man ja vielleicht nochmal sagen, wo du sagst Spi, finde ich auch ein spannendes Thema. Der ist auf dem Nicht-Foiler ja unterwegs, ne? Und die brauchen eben die haben ein größeres Segel, ich glaube, das ist 600 Quadratmeter, der große Spi. Und die Foiler haben den meistens nicht dabei, außer Paul Meyer, Er hat auf Biotherm hat er tatsächlich einen großen Spi, und Boris hatte ja, wenn wir uns erinnern, beim Ocean Race dieses gepunktete Ding dabei. Jetzt fahren die nicht dabei, weil die einfach im Einhandmodus da fahren. Und für die Nicht-Foiler ist das Ding eben wichtig, weil die viel langsamer sind und auch viel tiefer fahren. Ne? Also deshalb ist es, glaube ich,
ja, eben wichtig. Weil sie fahren tiefer und brauchen das Ding einfach, fahren bauchiger, ne? Im Endeffekt, ne? Im Vorsegel. Ja, und um weiterzugehen, also der Nächste, der auch Erfolg vermelden kann, ist tatsächlich unser Ungar Vörös. Da muss ich vielleicht so eine kleine Abbitte leisten, weil ich ja die letzten Male durchaus eher pessimistisch war, ob er seinen über 4 Meter langen Riss im Großsegel auch tatsächlich noch repariert kriegt. Anscheinend hat er ihn repariert bekommen. Er ist nämlich jetzt wieder losgesegelt und hat inzwischen rein auch irgendwie, wir haben das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass er von Segelschulkindern umsegelt wurde mit Optimisten und mit anderen Booten. Und es sind wohl auch noch ziemlich viele Leute bei ihm vorbeigekommen mit Motorbooten, mit Zodiacs und haben ihm Hilfe angeboten. Und er hat immer nur, seine größte Problematik war, dass da bloß keiner mal anfängt, ja, irgendwie zu ihm an Bord zu kommen oder sowas, weil er hatte ihn halt immer wieder zurufen müssen. Oder ich glaube, er hat auch mal sogar mal ein Schild hochgehalten, lasst mich in Ruhe, so ungefähr. Also das war schon heftig, weil er wäre ja tatsächlich, wenn er irgendeine Hilfe angenommen hätte, und er liegt dann auch noch, zudem liegt er ja auch noch unter der Webcam quasi. Also jeder hat es einsehen können, wenn da einer an Bord gekommen wäre oder überhaupt nur an Bord irgendwie angelegt hätte, das hätte ja tatsächlich zur Disqualifikation führen können. Also das ist aber alles gut gegangen. Er hat offenbar repariert und er segelt, er ist wieder unterwegs, wenn auch weit hinterm Feld, aber gut, er versucht jetzt halt sein Bestes zu geben und es hat jetzt noch alles das vor sich, was die anderen schon bald hinter sich haben, nämlich Doldrums und so weiter und so fort. Ja, also tatsächlich jetzt der nächste, und das ist jetzt ein durchaus schwerwiegender Fall, obwohl der auch eigentlich schon erledigt ist, aber das war jetzt wirklich nochmal spannend. Amedeo ist tatsächlich in einem größeren Problem unterwegs gewesen. Also der hatte zunächst sein vor 3 Tagen schon in den etwas heftigeren Böen hat er ein Problem gehabt mit dem Gestänge des Autopiloten und ist da jetzt in der letzten Nacht ist er da jetzt abgetaucht und hat da stundenlang tatsächlich den, die Franzosen nennen das Vérin, das ist also so eine Teleskopstange letztendlich, die hat er operiert, wie er sagt, und hat die tatsächlich wieder ja, ich weiß nicht, ob er das geklebt oder was er da gemacht hat. Jedenfalls ist die jetzt wieder funktionsfähig. Und die hatte tatsächlich also seinen Autopiloten erstmal außer Gefecht gesetzt. Nun ist es allerdings so, dass auch bei den etwas älteren Booten immer ein Ersatz-Autopiloten Gestänge vorhanden ist. Also das heißt, es ist einfach umgestellt worden auf den anderen Autopiloten. Also er hatte deswegen nicht unbedingt große Probleme. Er ist einmal hat er einen Sonnenschuss gefahren oder eben eine Patenthalse. Aber unterm Strich konnte er weiter segeln und hat jetzt eben in einer ruhigeren Phase hat er eben dieses Gestänge, diesen Vérin, hat er tatsächlich dann repariert und das ist ihm wohl auch ganz gut geglückt und er war auch ganz happy und kommt also dann, kommt hoch und sieht dann, macht die Inspektion seines Bootes, was die ja offenbar alle paar Stunden machen. Die gehen ja alle paar Stunden durchs Boot und schauen, ob irgendwas, ob es irgendwo ein Problem gibt und ja, dann sieht er tatsächlich, dass im Kielbereich jede Menge Hydrauliköl rumschwappt im Wasser. Und
immer also ein gutes Zeichen.
Ein ja. ganz gutes Zeichen. Immer, also ganz immer ein gutes Zeichen. Und da muss also irgendwie was aufgegangen sein, geplatzt sein. Jedenfalls ist dieses Öl ausgelaufen. Und dann hat er versucht, dieses Öl abzuschöpfen. Und dann hat er eine Mischung aus, Achtung, ich werde jetzt nochmal einsteigen, weil, also ich konnte es fast gar nicht fassen. Er hat eine Mischung aus Motoröl, Getriebeöl und Diesel hergestellt. Und diese Mischung hat er dann wieder eingefüllt und das scheint zu funktionieren. Also er ist jedenfalls sehr guter Dinge. Und
das ja, du bist ein reingeschifft zwischendurch, weil wer weiß, was man da so macht.
Ja, Carsten, das wäre vielleicht deine Taktik gewesen, aber ja. Also Amedeo hat es jetzt letztendlich nicht so kommuniziert. Vielleicht hat er es gemacht, wer
wieder,
weiß.
Wieder 500 Hörer weg, nach dem anderen von Carsten.
Ja, ja. Mann, ich stelle mir das vor, baust du auf Flüssigkeit.
Ja. By the way, Carsten ist ja der neue Praktikant der Schadensabteilung. Du kannst auch was beisteuern, ne?
Ja, bitte.
Ach so.
Zu jemand ganz anderem, ne?
Das hast du ja interessant gesagt. Ja, ich wollte eigentlich nur nochmal was über Louis Burton, Burton, Mist, man, dieses französisch, Burton, ne?
Burton.
Burton, der naja, haben wir ja schon drüber gesprochen, eine dramatische Reparatur. Und jetzt, ich habe ein Interview gelesen mit Sam Manoir, der das Schiff ja auch konstruiert hat. Und da wurde quasi gefragt, der ja, hält das denn? Das haben wir ja auch schon drüber geredet. Kann man mit so einem, Stefan fand ich ja ganz interessant, genau die Frage, kann man denn überhaupt mit so einem Schiff jetzt in den Southern Ocean fahren, wenn da irgendwelche Risse hinten drin sind oder im Achterschiff? Ja, und der das ist er natürlich auch gefragt worden. Und was ich jetzt ganz spannend fand, also erstmal der Aspekt, ja, er hatte natürlich Glück im Unglück, weil das die Temperaturen ziemlich perfekt sind, um das Harz dann auch der Reparaturen da auszuhärten. Und das hat auch die Zeit war gut, was zwischendurch eben sehr wenig Wind war. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Aber was ich nochmal spannend fand, eben, dass die Technikabteilung des Teams von Bureau Vallée hat quasi versucht, diese Daten nach der Reparatur auch in ihren Computer einzuspeisen, um das eben am Rechner die Festigkeit zu simulieren. Und die berechnen da, glaube ich, versuchen aus den Videos, die Louis da gemacht hat, so stelle ich mir das vor, eben Prognosen zu erstellen, ob das im Grunde hält. Und zuletzt, die letzte Call war, ja, die Zahlen, der Rechner hat die Zahlen noch nicht ausgeworfen, aber wenn er das dann quasi passiert, dann gibt's eben wahrscheinlich so einen Daumen hoch, Daumen runter. Also wenn jetzt der Rechner sagt, nee, du, da sieht's irgendwie nicht so gut aus, dann lass mal lieber bleiben, fahr mal lieber nicht da in Southern Ocean. Also alle sagen auch, und auch Manoir sagt, ja, das hätte wahrscheinlich gar kein anderer hinbekommen. Wir erinnern uns, beim letzten Mal ist ja auch Louis Berton da unten in bei den Macquarie Island, das ist ja bei Neuseeland, ist er doch auf den Mast hochgeklettert und hat da nochmal eine Großsegelschiene und Großfall. Alles bei der vergangenen Vendée Globe irgendwie hingekriegt, wo alle sagten, der muss ausfallen, dann ist er ja auf dem dritten Platz noch irgendwie vorgefahren. Also fand ich einen interessanten Aspekt, aber wir werden natürlich, wenn das jetzt losgeht da mit dem Fliegen, gerade Südatlantik, werden wir hin und wieder mal drauf gucken auf das Boot und naja, und er wird sicherlich auch dazu hören, wenn du da mit 30 Knoten langballerst, ob es dann auch mal irgendwo knackt oder nicht knackt, stelle ich mir nicht so gut vor, aber.
Ja, zumal ja diese Klebestellen, das ist ja dann wirklich nur, es ist ja, auch wenn er mit Harz und Carbonmatten und so geht, das ist ja wirklich nur geflickt, ne? Es ist ja nicht, es ist ja jetzt nicht wiederhergestellt, weil sonst müsste so eine Karre in die Werft und das ist ja alles Vakuuminfusionsverfahren und also du kannst es ja nur flicken. Ich habe da noch mal, manchmal denke ich nach, letztes Mal habe ich nachgedacht nach unserer Folge, wo alle gesagt hat, naja, das sind ja die größten Spezialisten da in Frankreich, die wissen schon, was sie tun, wo ich denke so, ja, aber wenn dem so wäre, dann wäre das auch gar nicht erst passiert mit diesem Crack. Und dann, ich erinnere euch, es ist auch schon mal ein Boot in der Mitte durchgebrochen. Ne? Also das von Spezialisten. Ja. Also ich finde das echt heikel. Ich finde das wahnsinnig heikel.
Stimmt. Aber das fand ich auch ganz spannend. Das wurde ja natürlich auch Manuel natürlich auch gefragt. Ey, das ist ja, ist das vergleichbar mit dem von Escoffier? Ja, nein, überhaupt nicht, weil dieser Riss, von dem du auch gerade sprachst, in der Mitte durchgebrochen, das war bei Escoffier eben vor dem Mast. Das sind ganz andere Strukturbereiche da. Da sind natürlich auch der Mast drückt da drauf und da sind ja auch die Wandenansatzpunkte mit den Deckspreader. Aber das ist natürlich deutlich weiter hinten und es hat auch nichts mit einem normalen Strukturschaden zu tun, sondern wir wissen ja inzwischen, dass das von dieser von diesem Jockey-Pole entstanden ist. Das große Vorsegel war daran ausgebaut, quasi die Fox-Shot.
Also es ist dann Achtern im Schiff gewesen, der Riss.
Ist schon, genau, es ist
Achtern. Weil man liest Unterschiedliches. Bereich. Also habe ich, der eine hat gesagt, vorne wegen einer Shot und Genaker-Shot und gut, nee. Dann war es Achtern, okay.
Genau, an dem Ansatzpunkt im Grunde, wo dieser Jockey-Pole, der wird da so reingesteckt und das ist wie so ein Ausbau, wie so ein Spinnakerbaum nach Lee, um damit die Genaker schon weiter nach Lee kommt und der Schotwinkel der Genoa einfach besser, effektiver läuft. Und da ist dann plötzlich Druck reingekommen, mehr Druck als zwar und dadurch hast du massiven Druck quasi auf diesen Ansatzpunkt von diesem Jockey-Pole und da ist es genau gebrochen. Also der hat im Grunde nicht rechtzeitig gesehen, dass da viel Wind kommt in dem Moment und dafür war ist die Konstruktion dann nicht ausgelegt.
Oh, schwierig. Ja. Miku, sonst alles heile oder gibt's noch Schäden? Und was gibt's? Hast du? Du bist ja jetzt nicht mehr in Frankreich, aber hast du Kontakt in die Kneipen noch?
Kontakt in die Kneipen habe ich nicht mehr, nein.
In die Szene, sage ich.
Natürlich in die Szene habe ich nach wie vor Kontakt. Aber es, nein, jetzt so in Sachen Schäden. Die Franzosen nennen diese kleinen Sachen ja immer Les Bobos. Und ja, Kleinkram gibt es. Ja, kleine Wehwehchen irgendwo, aber ich glaube, das wäre jetzt hier, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auch noch auf die kleinen Wehwehchen eingehen.
Du sagst aber
grundsätzlich Breton, gesehen, die ganz schwierigen Sachen sind durch.
Breton ist aber kein Bobo, ne?
Nee, Breton ist kein Bobo, ganz bestimmt nicht. Aber zum Beispiel, gerade jetzt hier bei Amedeo, das haben sie auf der Vendée Globe Seite als Bobo bezeichnet. Also ja, ich fand es ehrlich gesagt auch schon kernig, ja, aber gut.
Also ich würde, wenn ich Hydrauliköl bei mir im Schiff finden würde, ich würde Boots wegschmeißen, nach Hause gehen und mir bei Boat24 ein neues kaufen. Bei unserem tollen Partner Boat24.com könnt ihr mal auf die Seite gehen, wenn ihr neue Boote sucht.
Also ich kann auch im Namen von Boat24.com für diese wunderbare Überleitung nochmal herzlich danken. Ganz toll, wirklich. Prima.
Sagt mal, ansonsten gab es ja ein bemerkenswertes Video von Boos nochmal. Ich fand aber gestern, fand ich ganz toll, das hat auch Philipp verdeutlicht, ihr wisst, mein Freund Conrad Coleman, der hat ein Video gepostet, das fand ich sehr lustig. Also erstmal, er fing an mit einem Jubelschrei, der 9. Tag oder 10. Tag. Ich denke, wieso freut er sich über den Tag? Weil er sagt, der Tag bricht an, aber nicht nur das, ich habe Wind, endlich wieder Wind. Und er hat auch Fotos gepostet in diesem Video von dem Tag oder Nacht zuvor. Und der meinte, der ist ja diesen Westkurs gefahren, der sagt, er hat noch nie auf dem Boot, also Zeit auf dem Boot verbracht, das so ruhig war, ohne Wind, ohne Welle, ohne alles. Das war echt Ententeich. Und dann hat er, weil ab und zu mal so ein Heuchlein wohl von Achtern kam, hat er sein ganzes Gepäck, und das ist ja viel, also alles, was er verstauen konnte, alles ins Vorschiff gebracht, durch so eine wirklich kleine Öffnung, wo man sich, da würde ich gar nicht durchpassen, da wäre das Ding ein Schott, ein wasserdichter Schott, wenn ich da durchkrabbeln würde, hat alles nach vorne gepackt. Nun hatte er wieder Wind und er sagt, jetzt muss ich alles wieder durch dieses Löchlein wieder auf die, er hat es die The High Side genannt, wieder raus. Und er sagte, but I'm very glad that I actually have a high side. Also er meinte, er ist wahnsinnig froh, dass er eine hohe Kante hat, wo er es jetzt wieder hinstauen kann, weil er hatte Wind. Also
die Krängung, ne?
Ja, Krängung. Also der, ja, genau. Das hat auch nochmal gezeigt, was das gerade für eine irre Wettersituation dafür alle war. Also das fand ich schon toll. Und dann hat Boris ja noch ein, wie hat er das, Mindful-Video gepostet, wo er, das fand ich so lustig, wo ich denke, na gut, das ist ja so, ich werde ja auch komisch, wenn ich länger unterwegs bin, dieser 10 Tage unterwegs. Der hat relativ lange von fliegenden Fischen gesprochen. Das fand ich auch, fand ich bemerkenswert. Und du denkst so, du wirst jetzt so ein, das ist jetzt schon wieder aus dem Weg zu so einem kauzigen Einhandsegler. Ja. Aber ansonsten hat er viel in seine Gefühlswelt reingucken lassen, ne?
Ja, ehrlich gesagt, muss ich an dieses Video, also muss schon sagen, wir sind Fans von Boris, kann man ja nicht verhehlen. Wir haben jemanden dabei, ne, wir als Deutsche haben ein Boot dabei, mit dem man mitfiebern kann, aber das ist natürlich auch Boris, wie er das macht. Und ich meine, wir haben ja nun lange schon seinen Weg begleitet. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren mal ein Porträt sogar schon über ihn geschrieben. Also, den Weg finde ich faszinierend, den er da gegangen ist. Aber diese Geschichte, die hat jetzt nochmal für mich so eine andere Wendung gebracht, weil wir haben ja öfter schon drüber geschrieben und ich auch im Vorfeld, bei Boris weiß man immer nie so richtig, ja, ist er wirklich Profisegler oder fand ich am Anfang immer, und er war sich manchmal, glaube ich, auch nicht so richtig sicher, weil er dann viel so über Umwelt und das Thema ist alles total wichtig. Klar, er ist ja auch das Ding mit Greta damals, das war ein wichtiges Ding und das war, glaube ich, auch für ihn so ein Punkt, na, ich bin jetzt nicht nur hier, wie haben wir das immer mal, Niki Lauda hat das, glaube ich, gesagt, wäre ihm zu blöd, immer im Kreis rumzufahren mit dem Formel-1-Ding, und das kann man ja mal beim Segeln manchmal auch sagen, wenn du in diesem Circuit dann bist, dann fährst du zu der nächsten Regatta, noch eine Regatta, und immer geht's über das, was wir gerade eben gesprochen haben, Segel kommen, Windkopf waren da oder hier, das ist ja manchmal auch vielleicht ein bisschen stumpf. Aber ich fand jetzt war quasi durchaus so ein Switch. Man konnte das sehr ehrlich jetzt hören, so seine Gedankenwelt. Da habe ich mich, auch wenn ich sage, ich habe ja nur gesagt, und ich bin jetzt nicht da auf so einem Ocean Race irgendwo unterwegs gewesen, aber das geht, glaube ich, da um alle Regatta-Segler. Es geht auch um alle ja Sportler und dieses Tief, was er da quasi erlebt hat, wie er das jetzt so für sich moderiert hat und wie er das echt ehrlich in die Kamera erzählt hat, das war für mich jetzt, ich fand es sehr, sehr gut.
Und glaubhaft vor allen Dingen. Sehr glaubwürdig. Genau, wollte ich schon sagen. Das war total glaubhaft. Also, der hat ja auch, hat ja so Sachen einfließen gelassen. Das ist ein großes Abenteuer hier und das alles sehr positiv gesehen. Ne? Das fand ich irgendwie bemerkenswert.
Das ist natürlich auch, also was ich da tatsächlich die Ebene spannend fand, ich bin jetzt auch zuletzt viel Bundesliga gesehen, glaube ich, 11 Jahre. Und
erwähnt gesagt, bitte nicht wieder die Alster.
Nein, nicht die Alster, das ist ja überall in der Welt. Aber ich musste mich auch erinnern, ich habe letztens mit meinem Sohn gesprochen, der spielt relativ Regionalliga Basketball und dann waren sie irgendwie 20 Punkte hinten und dann überall, man kennt ja dieses Gefühl, wenn du jetzt eben hinten liegst, was machst du da mit der Birne, ne? Also ich weiß, wie gesagt, Bundesliga, wenn du so 3 Tage, dann ist der erste Tag irgendwie verkackt, du liegst irgendwie hinten und dann gehst du ins Bett und sagst, oh Gott, jetzt wie komme ich jetzt und aus diesem Mindset, aus diesem Negativen, den er auch beschreibt, raus, ich liege hinten, was mache ich da? Und das, dann hat er, wie gesagt, er hat seine, was nennt er immer, das finde ich auch komisch, seine Nachtbrille, da hat er, glaube ich, da so ein, wie nennt man das, so ein Augenschutz.
Ja, ich habe immer so ein Plüschding am.
Ja. Das hat er ja schon mal gezeigt.
Genau. Ja, ja.
Also das schläft das immer mit und hat, ich kann mir vorstellen, wie er sagte, vor 15 Minuten lag ich noch da unten und habe überlegt, wie stehe ich denn jetzt irgendwie auf, was habe ich denn für ein Mindset und hat gesagt, ja, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie Segel oder Wetter checken nochmal, aber ach was, also man sah, wie er da so mit, dann hat er gesagt, ich habe mich im Grunde jetzt von diesem ganzen Versuch, diese negativen Gedanken, wow, die Jungs fahren da vorne, Jungs und Mädels und Frauen fahren da vorne gleich weg mit dem.
Er spricht auch von den Favoriten manchmal. Mal, ne?
Ja, das ist ja, ich glaube, das sprechen wir alle, das ist quasi genau diese 12 Boote, die da vorne liegen, diese Foiler, die Guten, die man alle in den erweiterten Favoritenkreis.
Ja gut, nein, er zeigt nach vorne und sagt ja, die Favoriten sind da vorne. Eigentlich gehört er ja dazu.
Nein, natürlich. Und deshalb, das ist auch, ihm kann das jetzt nicht helfen, dass jetzt Isabel Joschke hinter ihm ist oder er gerade an, an wem ist er vorbei, oder an Athanasio oder das ist ja schön, aber das hilft mir jetzt nicht weiter, sondern er guckt natürlich nach vorne, das ist der Anspruch. Aber dann sagt er, nee, ich habe mir jetzt nicht gedacht, die fahren da vorne weg, sondern bin jetzt quasi aufgewacht, ich gehe an meinen Lieblingsspot und das war ja, erklärt er ja, da in Lee so ein bisschen, da ist kein Spritzwasser und und dann erzählt er, ja, ich muss wirklich ganz bewusst mir jetzt meine Gedanken woanders drauf richten und dann erzählt er von den fliegenden Fischen, also sonst, so, das kommt ja wirklich so ein bisschen rüber, ey, jetzt wie so ein Psycho Spiel oder wo du genau diese Sachen auch lernst mit einem Psychologen, weil ich habe auch mal mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, da lernst du diese Sachen, ey, da jetzt raus aus diesem Tunnel und und es kommt jetzt so, manchmal denkst du von außen, ey, das ist jetzt so ein bisschen aufgesetzt, aber das kam jetzt ehrlich rüber, er versucht das alles hier so hinzudrehen und nachher sagt er dann doch, ja, ich muss es einfach sagen, es ist jetzt wirklich Pech und und dann kommt das in den Gesamtzusammenhang, kommt das mit diesen fliegenden Fischen, finde ich, wird das jetzt irgendwie, ist das okay, ist es glaubwürdig, sonst wird man denken, sag mal, was hat er denn jetzt?
Ja, und auch, dass er über seine Lieblingsstelle sprach, was ich ihm jetzt nachvollziehen kann, er saß ja zwischen den, in Lee, ne, so zwischen den Segeln, wo er sagte, die so schön getrimmt sind und der Wind zischt hier so schön durch, das ist ein sehr schöner Platz, hier sitze ich sehr gerne. Das war so ein bisschen Fahrtensegler-Move. Und mit dem Sportpsychologen, da habe ich gestern auch drüber nachgedacht, ich dachte, der kann eigentlich gut mit umgehen und da, wir hatten das Thema Sportpsychologie ja schon vor kurzem, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte. Ist immer meine Lieblingsgeschichte mit Sportpsychologen. Der Fußball, damals noch Fußballtrainer Hans Meyer, hat dazu mal gesagt, er würde da nichts von halten von Sportpsychologen, weil er hätte 2 Kicker gehabt, die waren total gut und auf einmal wurden die beide total schlecht. Und dann hat er sie auf Anraten mal zum Psychologen geschickt. Der Effekt war, dass sie total gut damit klarkamen, dass sie schlecht waren. So, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber man muss jetzt sagen, er ist ja jetzt nicht schlecht. Ich meine, man hat gestern auch gesehen, wie man in einem Tag mal gerade 160 Meilen gut fahren kann. Ne, das waren ja irgendwie, der war 260 Meilen zurück, dann hat er noch 100 gehabt gestern Abend. Das ist ja, dieser Drops ist ja noch, auch jetzt, auch nach den Doldrums, noch gar nicht gelutscht.
Und deshalb ist das ja auch so schwierig, aber trotzdem, weißt du, alles, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, haben wir auch so, oh, das ist ja, Leute sagen, das ist ein Marathon und es ist ja noch gar nichts passiert. Naja, aber es sind diese Phasen und wir haben es ja nun wirklich gerade erlebt, da hast du der Marathon hin oder her, es gibt diese Momente in der Regatta und das ist, sind wir wieder bei der Alster, das ist bei jeder, bei diesem Wettkampf, wenn man mit Segelbooten unterwegs ist, gibt es diese Punkte, wo sich so Rennen entscheiden. Und das kann nach einer Woche sein, das kann auch nach einem Tag sein, wenn einer losballert und ist dann vor und das wird verstärkt sich, kommt ein anderes Wettersystem, du bist du nachher 1000 Meilen vor. Das kann jeden Moment passieren und deshalb ist er da natürlich nicht, wir haben es gesehen, wie das eben passiert ist jetzt bei Boris, jetzt ist wieder eine andere Phase mit den Doldrums, wo es fällt eine Vorentscheidung. Und auch wenn es noch, was weiß ich, wie lange ist. Und es kann auch sein, dass sich alles wieder zusammenschiebt. Aber es kann eben auch nicht sein. Und das hat es jetzt im Grunde auch bestätigt. Und er versucht da natürlich mit umzugehen. Er muss in dem Mindset sein, dass es das jetzt schon gewesen sein. Und das ist, und wenn er das dir jetzt in dieser Phase des Rennens diesen Gedanken machst, ist natürlich totaler Quatsch. Und er ist natürlich jetzt auch rangekommen, weil die vorne wieder eingebremst sind und hat jetzt wieder eine Chance, möglicherweise, um da außen rumzufahren. Dann ist ja irgendwie alles gut. Aber es kann eben genauso gut sein, dass diese 4 Stunden, und das stelle ich mir am schlimmsten vor, das war ja auch in der Pressekonferenz, ich stelle mir das vor, du fährst in dieses Loch, da, oder jedenfalls auch woanders, es gibt dann Leute, die dann schreiend ausrasten, das ist ja keine Seltenheit, weil du musst ja auch, du sitzt ruhig auf diesem Boot, Segel schlagen, Totenflaute, oder wenn du jetzt gerade sagst mit Conrad Coleman, ich meine, der wird auch mal zwischendurch ausgerastet sein, wenn das spiegelglattes Wasser ist, bestimmt. Alle anderen fahren weg. Dann rastest du natürlich irgendwie aus, aber das bringt natürlich überhaupt nichts. Manchmal ist ja gut auch Luft ablassen oder wie sagt man das, und dann bist du wieder safe. Und das ist ja völlig irre bei so einer um die Weltregatta. Und also wie er das jetzt da erklärt hat und auch in seine Gedankenwelt und sich, natürlich ist es so ein bisschen psychomäßig, sich jetzt, ey, fokussiere dich darauf, wie schön ist das Wasser, wie schön sind die fliegenden Fische, ich bin froh, dass ich hier draußen bin. Das hört sich so manchmal so ein bisschen komisch an, aber danach sagt er ja auch, und er setzt den Zusammenhang, ja, ich muss es jetzt einfach so nehmen, dass ich bin nicht schlecht, natürlich nicht, das war jetzt einfach echt Pech, und man sagt tatsächlich, als Segler hängst du dich da auch immer so dran ab, okay, wenn der Herr Rasmus, die Windgötter, wie auch immer man das nennen mag, die sind vielleicht manchmal, nerven die einen, aber im Endeffekt, und das hat auch damit zu tun, was du eben sagtest, am Ende sind die Guten immer wieder vorne, der nimmt, aber er gibt auch vielleicht, und da muss man sich, glaube ich, dran festhalten, und so kam er, glaube ich, nachher dann auch rüber, sagt, das war jetzt einfach Pech, ich habe eigentlich konnte nichts groß was anderes machen.
Er hat ja auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, also auf die Frage irgendwie, dass er sich da gar nicht groß mit beschäftigt und auseinandersetzt und irgendwie hadert, weil er sagt, das kostet nur viel zu viel Energie, die ich noch brauchen werde. Ich glaube, dem hat mehr Energie gekostet, die so manche Frage von RTL. freue mich, Dienstag ist der nächste PK, da freue ich mich wieder, wenn RTL Nord dabei ist und fragt, wie groß, ob seine Socken feucht geworden sind beim Segeln. Nee, das ist sehr lustig. Ich würde abschließend,
ich muss auch noch was
Schaden, ach, sagen. Die Schadensabteilung, ja.
Ja. Der kann noch mehr als Schaden.
Ja, der kann mehr.
Ja, das, ja, schön. Also gerade was die Sportpsychologie anbelangt, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass das am besten mit Machtlosigkeit zusammengefasst werden kann. Er sitzt da auf dem Boot und stellt einfach fest, ich habe keine Fehler gemacht, und das kann man ihm ja wirklich bescheinigen, er hat keine Fehler gemacht und ich bin vollkommen machtlos, was die Situation anbelangt. Und ich meine, wie sehr ihn das auch, sagen wir mal, neudeutsch triggert, ist ja auch tatsächlich dieser, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der Mann ist sich nur am Hinterkopf am Kratzen.
Also wirklich. Ich habe nicht darauf geachtet.
Ja. Guck nochmal, ja. Also, oder vielleicht beim nächsten Video, ich weiß nicht, aber. Signature Move.
Ja, der hat seit 10 Tagen definitiv. Wind von Achtern.
Hat auch nicht geduscht.
Und hat auch nicht geduscht, genau.
Ja, ich wollte auch noch auf die Dusche eingehen, aber gut, okay, alles klar, ja gut. Also es ist schon ein wirklich, ich glaube, der ist wirklich in einer ganz, ganz schwierigen Phase da jetzt. Und auch wenn er in der Pressekonferenz gesagt hat, naja, vor 4 Jahren war ich im gleichen Zeitraum 280 Seemeilen hinter den Führenden und habe trotzdem noch aufgeholt. Trotzdem, es ist, wenn dann so viel Mist im wahrsten Sinne des Wortes von oben kommt, also dann wird man schon mal ganz gerne irgendwo ein bisschen pessimistischer auf was die.
Wenn ich jetzt Boris Ultra werde, würde ich sagen, nee, ich glaube, der ist so entspannt, weil er weiß, dass seine Zeit noch kommt im Südpazifik.
Sehr schön, bist du ja. Aber apropos, ich glaube, wir werden wahrscheinlich schon wieder zu lang, aber wir müssen kurz noch was sagen zu Herrn Le Cam und auch deinem Freund Coleman, ne?
Ja.
Also ich würde dir nun sagen, auch, das ist ja wie bei der Tour de France, da fährt dann einer am Anfang schon 10 Minuten, macht seinen Ausreißversuch und jeder weiß, der wird eingeholt. So ein bisschen kommt mir das im Nachhinein auch so vor, weil das ist ja wohl in die Hose gegangen, oder? Bei beiden, ne?
Ja, ich glaube, bei Coleman ist es okay. Also da hat jetzt auch, glaube ich, keiner was Großes von erwartet. Ja, ich glaube, Le Cam ist nicht, dass ich den Mann kenne, aber ich glaube, der findet es doof. Also Döver jedenfalls findet er es blöder, glaube ich, als Michael Coleman.
Le Cam-Spezialist, ne?
Also ganz ehrlich gesagt, der Vergleich mit der Tour de France, Chapeau, der ist genau richtig. Nämlich Jean Le Cam sucht definitiv solche Situationen. Der Ausreißer bei der Tour de France ist ja auch derjenige, der einfach mal ein bisschen PR und Publicity braucht, der vielleicht auch auf sein Team aufmerksam machen will, der auf sein Projekt sozusagen aufmerksam machen will, um jetzt den Bogen rüberzuschlagen zu Jean Le Cam. Und Jean Le Cam ist schon immer so eine Type gewesen. Der hat immer die Extreme gesucht. Und dieser Schlag war ein wunderbarer Jean Le Cam-Schlag. Und ehrlich gesagt, er hat, auch wenn er sich jetzt hinten einreihen muss, und was ich persönlich übrigens sehr bedauere, aber auch wenn er sich hinten einreihen muss, er hat im gewissen Sinn schon mal einen Teil dessen erreicht, was er mit dieser Vendée Globe erreichen will. Er will Akzente setzen in anderer Beziehung, das wissen wir ja alle. Wir haben ja auch schon einen längeren Artikel oder mehrere längere Artikel darüber geschrieben bei Segelreporter.
Du übrigens.
Er will mit seinem Projekt tatsächlich auch Akzente setzen. Er ist ja nicht umsonst mit einem neuen Nicht-Foiler an den Start gegangen. Und mit Sicherheit werden wir da noch mal länger drüber reden bei einer unserer längeren Podcast-Sendungen. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass der jetzt nicht da sitzt und vor sich hin heult, weil das nicht geklappt hat, dass er vorne bleibt.
Ich habe gestern die Vermutung gelesen, dass er da rumgesegelt ist, weil er Wind vermeiden wollte wegen seiner Frisur, weil die das durcheinander bringt.
Auch nicht schlecht. Aber man muss ja sagen, das ist jetzt ja auch nicht, geht ja nicht dramatisch für ihn aus. Er wird wahrscheinlich immer noch bester Nicht-Foiler sein. Aber eben, naja, wenn wir überlegen, für wie viel Schlagzeilen das jetzt gesorgt hat, und eigentlich konnte man sehen, oder ich, beziehungsweise viele von den französischen Spezialisten haben ja nun auch gesagt, ja, das wird nichts da, das alles spricht da irgendwie gegen. Aber ist ja trotzdem cool, manchmal kann da ja was gehen, und deshalb, was du sagst, Michael, das finde ich auch spannend. Ich glaube, er nimmt die Chance, was soll er auch anders machen? Das ist ja auch, ich glaube, ich auch wieder wie bei diesen Ausreißern Tour de France, Leute, die, wo man sagt, aha, das ist jetzt nicht der Favorit, dann müssen wir den jetzt auch nicht irgendwie einholen, und dann kann sowas ja mal funktionieren. Das ist bei Le Cam im Grunde auch, er ist natürlich mit seinem Nicht-Foiler, kann er da nicht mithalten, und besonders jetzt auch nicht dann im südlichen Atlantik, wenn es dann um Highspeed geht, der muss sich sowas suchen, und der kann andere Winkel fahren mit seinem Nicht-Foiler, der hat eben diesen Speed, der fährt viel tiefer vor dem Wind und kann, für alle anderen hätte das vielleicht gar nicht, wäre das gar nicht ausgegangen, und naja, Coleman wird sich vielleicht ein bisschen ärgern, aber der ist nach wie vor cool, was er da erzählen kann jetzt auch, und ist da hinterhergefahren. Völlig okay, und die kommen wahrscheinlich auch alle auf ein Paket da wieder vorne an, und es gab viel ein bisschen zu reden. Aber diese ganzen Geschichten vorne, ja, das ist der geniale Typ, und was der da, alle anderen haben es nicht gesehen. Naja, das war ein bisschen überinterpretiert, und im Endeffekt ist jetzt die Realität. Hat ihn da doch eingeholt. Aber war eine tolle Geschichte, und er wird vielleicht auch wieder, vielleicht findet er noch diesen magischen Move, und ja, finde ich perfekt.
Wenn ich innerhalb von den nächsten 15 Sekunden Tschüss sage, sind wir unter 50 Minuten. Das zum Thema kurze Folge, aber es gibt ja viel zu erzählen. Wir sehen uns am Sonntag wieder, glaube ich, ne? Oder hören uns wieder. Mhm. Und dann freuen wir uns alle schon wieder
gerne, ja.
Dienstag auf die Live-Pressekonferenz mit Boris. Möchte ich noch kurz abschließend ganz kurz was zu sagen, das fand ich sehr lustig, weil ich habe ja mal einen Artikel geschrieben über die erste Pressekonferenz, wo ja technisch sehr viel Lustiges war, wo ich immer die Nasenhaare eines Fragenden sah, der immer sein Mikro offen ließ und immer wieder eingeblendet wurde. Offenbar offenbar haben die das gelesen, weil das war diesmal wesentlich besser. Also alle Mikros waren stumm und es wurde auch darauf hingewiesen, dass man nur das Mikro aufmacht, wenn man spricht. Also die PK hat wesentlich besser technisch funktioniert, auch weil Boris besseres Internet hatte als zu Hause, das muss man auch mal sagen. Ja,
das ist völlig irre, oder? Mit diesem Starlink. Auch,
hä? Das stimmt allerdings.
Ja, völlig irre, wie ich bei der, am Schoß sitzt, ja. Bei der Pressekonferenz, wo er in Hamburg war, war der immer weg, ja, und eingefroren, und da war in Full HD, das hättest du bei Netflix streamen können, die so, boah, was für eine super Qualität, also ja, völlig irre. In dem Sinne, vielen Dank fürs Input geben und bis Sonntag. Ciao, ciao.
Tschüss.
Okay, bye-bye. Ciao, ciao.
Segelreporter, Vondeglob Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com